ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Daniel Wolf.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Ich habe es vorhin schon angekündigt in der Anmoderation. Sie sind noch gar nicht so wahnsinnig alt, aber Sie haben schon ein sehr interessantes Berufsleben jetzt schon absolviert, muss man sagen, weil Sie sind Digitaltrainer. Das ist eine relativ neue Berufsbezeichnung, habe ich so noch nie gehört.
Habe ich mir auch selber ausgedacht.
Ach, guck mal, der Erfinder des Digitaltrainers.
Richtig.
Dann erzählen Sie doch mal, was macht denn ein Digitaltrainer? Ja.
Ein Digitaltrainer geht an Schulen, um dort mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern über Smartphones und das Internet zu sprechen. Im Idealfall alles an einem Tag. Das ist jetzt ein richtig intensiver Tag, wo am Vormittag, also typischerweise haben wir mehrere Klassen gleichzeitig, richtig viele, 4, 5 Klassen. Mhm. Das heißt, am Vormittag ist richtig was los und am Nachmittag gerne die Lehrkräfte, weil die ja auch, sagen wir es mal so, in den meisten digitalen Themen so ungefähr auf dem Stand sind der Eltern. Und dann am Abend die, ehrlich gesagt, wichtigste Veranstaltung, die mit den Eltern zusammen. Wir laden dann allerdings die Kinder wieder mit ein. Die dürfen auch am Abend dabei sein, weil im Zeitalter von Smartphones brauchen wir als Erwachsene uns nicht einbilden, dass wir uns irgendwie Geheimnisse bewahren könnten, die wir den Kindern nicht erzählen. Das heißt, deshalb ist für mich der wichtigste Termin ist immer der Abendtermin.
Also Ihre ganze Familie dann. Berufsbezeichnung oder Ihr Berufsfeld, es richtet sich sehr viel an Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Medienkonsum. Das ist auch unser Thema heute und kommt natürlich nicht von ungefähr bei Ihnen. Sie haben nämlich mit beidem, sowohl mit digitalen Medien als auch mit den Kindern schon beruflich sehr viel zu tun gehabt. Sie waren als IT-Journalist für die Fachzeitschrift Chip lange auch selber im Silicon Valley.
Ja, richtig.
Und was haben Sie da gemacht?
Ja, als Korrespondent habe ich berichtet, was die großen Digitalfirmen alles so machen.
Stimmt, so eine Zeitschrift braucht natürlich jemanden dort sitzen.
Richtig, genau. Also was macht Google, was macht Apple, was machen Firmen wie Meta? Als ich drüben war, hieß Meta noch Facebook, allerdings die gleiche Firma. Und ich glaube, die Perspektive der Digitalindustrie interessiert alle bei uns oder sollte es zumindest, weil wenn drüben im Silicon Valley irgendjemand einen Schalter umlegt, wie zum Beispiel jetzt bei WhatsApp. WhatsApp hat seit 2, 3 Wochen plötzlich eine KI eingebaut und es wird weltweit an Milliarden Nutzer ausgespielt, auch an Kinder.
Leuchtet da so blau wie so ein Wasserzeichen.
Ganz genau, unten rechts dieser kleine Kringel. Das bedeutet, wow, plötzlich haben Kinder, auch 8-Jährige haben ja WhatsApp in der Praxis und die haben jetzt alle, ohne dass sie ChatGPT brauchen oder irgendwas Spezielles, haben sie innerhalb von WhatsApp eine künstliche Intelligenz. Und über diese Dinge müssen wir unbedingt sprechen, weil was bedeutet das eigentlich für die Kinder? Und manchmal geht es so schnell, dass da kann kein Schulbuch gedruckt werden erst noch und vom Kultusministerium abgenommen werden. Das dauert alles viel zu lange. Deshalb brauchen wir jemanden, der schnell auf Themen reagieren kann, die in der digitalen Welt wichtig sind für Kinder und Jugendliche.
Mhm. Und mit denen haben Sie auch Erfahrung, weil Sie Gymnasiallehrer sind, inzwischen ehemaliger Gymnasiallehrer. Ja. Sie waren in München an der Schule oder bei München an der Schule.
Ja, an mehreren Gymnasien, richtig.
Und unterrichten Englisch, Geografie und passenderweise Medienpädagogik.
Ja, das kann man obendrauf studieren, wenn man in Bayern Lehramt macht. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, fairerweise, auch hier ein kleiner Shoutout an die Münchner LMU, das, was wir dort gelernt haben, war Fachdidaktik. Wir brauchen aber Medienerziehung. Wir müssen viel mehr darüber reden, was machen die Medien mit uns? Was macht Social Media mit den Kindern? Wie fühlt sich ein 8-Jähriger, der zum ersten Mal auf die dunklen Seiten von YouTube schaut? Wie fühlt sich ein 11-Jähriger alleine auf Instagram? Das sind die für mich viel wichtigeren Themen.
Also das heißt, die Diskussion über die neuen Medien, über Handys und Co., wird immer noch zu speziell geführt, Ihrer Meinung nach?
Ja, im schulischen Bereich konzentriert sich es leider sehr oft darauf, wie nutze ich digitale Medien, um Kindern den Inhalt aus dem Lehrstoff näher zu bringen. Wir müssen aber, glaube ich, viel mehr darüber reden, wie verändern digitale Medien unser Leben. Und zwar, dass die Schülerinnen und Schüler so intensiv wie noch nie eine Technologie zuvor und jetzt kommt künstliche Intelligenz um die Ecke und wird unser aller Leben stark verändern. KI ist für mich der letzte Weckruf. Wir müssen uns dafür interessieren, was unsere Kinder im Internet erleben.
Wir haben schon viel über Ihre multiplen beruflichen Fähigkeiten gesprochen, aber eins ist natürlich auch ganz wichtig. Sie sind natürlich auch selbst Vater von 3 Kindern, haben also selber auch Erfahrung, was es bedeutet, Handynutzung im Alltag. Ja. zu diskutieren.
Jeden Tag.
Jetzt sind Ihre drei, sind, ich glaube, 27, also zwei sind schon über 20.
Richtig.
Und einen haben Sie noch, der müsste 15 sein, ungefähr.
Ja, knapp. Also gefühlt.
Gibt es denn da schon Unterschiede, also zwischen diesen beiden über 20,
natürlich,
unter 20?
Ja, die sagen alle drei selbst, wie groß die Unterschiede ihrer eigenen quasi medialen Sozialisierung sind. Es ist ganz erstaunlich, alle paar Jahre wechseln die wichtigsten Apps, wechselt, was cool ist, wechselt, was angesagt ist. Und bei mir ist es so, dass bei allen drei Kindern sicher eine sehr unterschiedliche ein Heranwachsen im Internet sehr, sehr, sehr verschieden erfolgt ist. Lustigerweise ist aber in vielen Familien auch bei uns so, dass die größten Geschwister, die Ältesten, sagen den Eltern immer, erlaubt nicht so viel, seid ihr wahnsinnig. Das ist sogar bei uns in der Familie so,
weil die Großen wissen. Und Sie erinnern sich noch gut an die Diskussion, die Sie mit dem Kind hatten.
Natürlich, natürlich. Ja. Aber die Großen wissen in der Regel am besten Bescheid und die können oft gar nicht glauben, was die Eltern den Jüngeren wiederum erlauben alles.
Mhm. Also das Handy ist ja dank Videospiele, Chats und so weiter schon auch, sage ich mal so, der wichtigste Begleiter für unsere Kinder und Jugendlichen. Was bekommen Sie da in der Realität zu sehen? Also was passiert da? Warum ist das so?
Ja, also zunächst mal, man muss erst die Kinder mal verstehen. Kinder wollen Spaß und dass man mit Smartphones Spaß haben kann, das hat sich einfach nur mal rumgesprochen. Wir hätten das ganz genauso gemacht. Allein schon wegen WhatsApp, was man mit seinen besten Freunden schreiben kann und lustige Sachen rumschicken. Das ist doch wunderbar. Alle Kinder lieben das. Und YouTube, die größte Videothek der Welt. Gratis. Mein Gott. Allein diese beiden Apps sorgen schon dafür, dass alle Kinder immer früher ein Smartphone wollen und auch bekommen, ehrlicherweise. Das Einstiegsalter für Smartphones rutscht immer noch weiter nach unten. Die Kinder sind sehr gut darin, so einen Gruppendruck aufzubauen. Alle haben eins, außer ich, Papa, und es ist total peinlich, bitte, wir brauchen schnell. Und die meisten Eltern wollen halt ihre Kinder nicht isolieren und schwupp ist es da.
Also es sind jetzt nicht mehr die teuren Sneaker, die alle haben und ich brauche die auch?
Ja, die gibt's auch noch.
Ach so.
Die gibt's schon auch noch. Aber
ist dazugekommen.
Also. Das ist on top, ja, klar. Und natürlich muss man allerdings dann sagen, dass leider viele Eltern diesen Schritt ein bisschen unvorbereitet gehen und auch vor allem ihre Kinder am Anfang wenig begleiten. Und dann geht schon leider oft einiges schief, wenn ich einem Kind einfach so unüberlegt ein Smartphone gebe, weil ich mir denke, ja gut, die anderen haben es jetzt auch. Das geht leider sehr, sehr oft schief, weil ein Smartphone doch ein sehr, sehr komplexes Gerät ist, mit dem man viele tolle Sachen machen kann. Aber es gibt für Kinder eben auch viele, wie soll man sagen, Fallstricke und einfach Sachen, die sind sehr verführerisch. Mhm. Die hätten wir uns als Kinder garantiert auch angeschaut. Wo aber die Kinder schnell in die Bredouille kommen, weil sie dann merken, oha, jetzt habe ich was gesehen, das hätte ich mir lieber nicht angeschaut. Mhm. Und was dann passiert, das ist das Spannende, was den meisten Eltern verborgen ist, dass sie nämlich sich nicht trauen, darüber mit ihren Eltern zu sprechen. Mhm. Weil die Eltern sind die gefährlichsten Menschen der Welt. Denn sie sind die einzigen Menschen, die auf Dauer entscheiden können, ob man ein Smartphone haben darf oder nicht. Und deshalb entscheiden sich die meisten Kinder, nö, also Moment mal, meinen Eltern sage ich lieber nichts. Und die Eltern wiederum denken dann sehr oft, naja, mein Kind hat mir noch nie was Schlimmes erzählt, also hat es bestimmt auch kein Problem. Und ich darf das sagen als Vater zweier erwachsener Kinder, das ist hanebüchen naiv. Ich gebe das auch ganz offen zu. Ich habe bei meinen Großen.
Hast du selbst erlebt bei Ihnen auch?
Ich hab ziemlich viel falsch gemacht, ganz offen. Und ich traue mich aber auch, das zu teilen, weil ich glaube, dass es eventuell anderen Eltern hilft. Weil wenn man später dann feststellt, man hat doch irgendwie zu wenig teilgenommen an diesem digitalen Leben seiner Kinder, dann könnte man es unter Umständen bitter bereuen. Und deshalb bin ich dabei, Eltern zu überzeugen, interessiert euch von Anfang an so intensiv, wie es geht, für alles, was eure Kinder im Internet erleben.
Der Handykonsum von Kindern und Jugendlichen, der hat sich inzwischen zu einem gigantischen Problem entwickelt. SWR1, Leute mit Digitaltrainer Daniel Wolf. Also ich schlag mal auf. 99% der 12- bis 13-Jährigen nutzen ein Smartphone, also eigentlich alle. Mhm. Wie viel Zeit verbringen die denn damit?
Da haben wir verschiedene Studien. Die beste aus meiner Sicht kommt hier aus Baden-Württemberg, nämlich die GYM-Studie. Und die sagt, Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 19 sind im Durchschnitt pro Tag 213 Minuten am Smartphone. Das sind ungefähr 3,5 Stunden. Allerdings muss man, wenn man es ehrlich nimmt, eigentlich auch noch alle anderen digitalen Medien dazu rechnen, die so im Haushalt sind. Nämlich zum Beispiel die Spielekonsole, die mobile Spielekonsole, das Tablet, das Notebook, den PC und den streamingfähigen Fernseher. Da sind wir in Deutschland bei einer durchschnittlichen Internetnutzungszeit privat von etwa 6,5 Stunden pro Tag oder 45 Stunden die Woche. Und diese Zahl alleine ist so hoch, selbst wenn wir nur das Smartphone nehmen, das sind 3,5 am Tag, das wären in etwa, ich habe es schon öfter ausgerechnet, 24,5 Stunden die Woche. Und wenn man das mal vergleicht mit der Zeit, die die Kinder im Schulunterricht sind, ja, also wenn ich von 30 Stunden a 45 Minuten ausgehe, dann sind es 22,5 Stunden. Das heißt, der durchschnittliche deutsche Jugendliche ist in etwa mehr am Smartphone als im Schulunterricht und insgesamt doppelt so lang täglich im Internet wie in der Schule. Ja?
Das ist
Fakt.
Also Sie sehen mich etwas sprachlos, weil ich diese Zahlen doch schockierend finde und weil wir ja wahrscheinlich auch nur von einem bestimmten Hellfeld reden. Also das heißt, es gibt ja wahrscheinlich auch noch eine Dunkelziffer.
Ganz genau. Und diese Dunkelziffer, die ist nachts vor allem. Und das ist ganz spannend, weil wir sagen den Schülern immer am Anfang, hört mal zu, wir sind keine Lehrer, wir sind keine Polizisten oder so. Ihr dürft heute absolut alles sagen. Nichts wird bestraft. Und dann fangen wir ganz locker an. So, hört mal zu. Wir fangen einfach an. Wer von euch kennt die PIN-Nummer vom Smartphone seiner Eltern? Dann melden sich in den Grundschulen schon 90% der Kinder. Und dann wissen die, aha, ich stelle eine Frage, von denen die Kinder dachten, dass nur Kinder das eher so wissen. Und dann nähern wir uns an. Und dann frage ich als nächstes, aha, interessant. Wer von euch hat denn Eltern, die ein Smartphone ins Bett nehmen, zum Beispiel als Wecker? Melden sich wieder 90%. Dann frage ich, bei wem sind es beide Eltern? Dann gehen nochmal 50% der Hände hoch. Und wenn ich dann weiter frage, wer von euch hat es denn schon mal geschafft, seine Eltern zu überreden, ein Smartphone mit ins Bett nehmen zu dürfen? Dann kommt es ganz darauf an, wo ich bin, welche Schule und so weiter. Dann melden sich, sagen wir mal, an den allermeisten Schulen mehr als die Hälfte der Kinder. Und wenn ich dann frage, so, und jetzt Hand aufs Herz, wer hat schon mal ein Smartphone mit ins Bett genommen, obwohl er es nicht darf? Dann addiert sich das immer so auf, egal was die vorigen gerade genannt haben, auf 80%. Und wenn ich dann frage, aha, ist ja krass, wer von euch war schon mal um Mitternacht noch wach, unter der Bettdecke, obwohl am nächsten Tag Schule ist, dann melden sich so viele Schüler, egal wo ich bin, dass die Lehrer hinten, die mit dabei sitzen, die fallen beinahe vom Stuhl. Sogar in den Grundschulen schon. Und das Irre ist, wenn ich dann frage, was habt ihr denn da, was macht ihr denn da, kommen immer dieselben Apps. Ja? Es ist YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp natürlich, man schreibt mit den Freunden und die Lieblingsspiele, das sind zurzeit Brawl Stars, Clash of Clans und so weiter und Fortnite und Minecraft vielleicht noch und Roblox. Das sind die hauptgenannten Apps, die nachts benutzt werden. Und wenn ich dann frage, wer von euch hat schon mal eine Nacht, kein Witz, eine Nacht durchgemacht und ist dann in die Schule, melden sich sogar in Grundschulen immer einzelne Schüler, ab den 5., 6. Klassen eine Handvoll, ab den 7. und 8. sogar 20, 30, 40%.
Also von was für Kindern reden wir jetzt? Eher so von 12-Jährigen, von 16-Jährigen, von 8-Jährigen? Oder ist das jetzt so der Querschnitt aus allem?
Also wir gehen zurzeit, an den meisten Schulen sind wir in der 3. Klasse aufwärts. Wir kommen an Schulen, wenn wir feststellen oder wenn die Schule feststellt, mehr als die Hälfte der Kinder haben ein Smartphone. Das ist aber in manchen 3. Klassen zum Beispiel nach der Kommunion am Schuljahresende schon der Fall. Deshalb geht es bei uns so in der 3. los. Wir haben aber auch manchmal in Ballungsgebieten sind wir schon auch in 1. und 2. Klassen. Weil da gibt's Bereiche, da kriegen die Kinder zur Einschulung, zur Grundschule ein Smartphone und dann müssen wir schon sozusagen in Aktion treten. Aber das Irre ist tatsächlich, diese nächtliche, heimliche Gebrauch, der ist meines Wissens in keiner offiziellen Statistik vertreten und der ist massiv und das wissen die Lehrkräfte auch. Und meistens kommen die Lehrkräfte und sagen, ich habe mir schon sowas gedacht, aber das ist so krass. krass ist, hätte ich mir nicht träumen lassen.
Gewalt, Pornografie, Rassismus, all das sehen zum Teil schon Achtjährige auf Smartphones, sofern sie Zugriff auf eines haben. Und viele Eltern bekommen davon gar nichts mit. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Sie sind an Schulen unterwegs, sie machen Trainings mit Schülern, mit Eltern auch. Ja. Und sie sagen, wir lassen unsere Kinder mit dem Handy allein und haben auch mit dem gleichnamigen Titel allein mit dem Handy mal ihre Erfahrungen auch in einem Buch zusammengeschrieben.
Ja.
Also Sie sagen oder haben gerade gesagt, die gefährlichste Zeit ist die Nacht.
Ja, richtig, weil mehr als die Hälfte der Eltern in Deutschland erlauben ihren Kindern das Smartphone mit ins Bett zu nehmen. Und auch die, die es nicht erlauben, deren Kinder nehmen es auch öfter mal ins Bett heimlich. Auch Tablets in der Grundschule werden oft heimlich mit ins Bett genommen. Ich frage manchmal sogar aus Spaß, wer von euch hat schon mal ein Smartphone, ein Tablet und seine Nintendo Switch mit ins Bett genommen? Und selbst da melden sich noch einige von den Kindern. Das heißt, nachts passiert dann Folgendes. Die Kinder machen instinktiv, und das hätten wir auch gemacht, zuallererst die Lautstärke auf null. Weil TikTok und YouTube Shorts haben ja Untertitel. Das zweite ist, sehr, sehr viele, nicht alle, aber die meisten, 80% der Kinder machen dann die Bildschirmhelligkeit auf sehr, sehr dunkel. Und jetzt wissen die Kinder, wenn die Eltern überraschend reinkommen, hören die nichts, sehen die nichts, checken auf Deutsch gar nichts. Wir hätten das auch gemacht, liebe Eltern, stimmt's? Und wenn wir uns jetzt sicher sind, dass die Eltern nichts mitkriegen, dann geht der Spaß erst richtig los und dann erkunden vor allem auch jüngere Kinder nachts das Internet ohne jegliche sozusagen, dann tauchen sie einfach ein in den Ozean Internet. Natürlich sehen sie nicht dauernd nur schlimme Dinge, aber die werden so eingestreut. Mhm. Die werden auch deshalb eingestreut, weil die Empfehlungsalgorithmen der großen Social Media Plattformen alle aufmerksamkeitsökonomisch arbeiten. Das heißt, je länger die Kinder dran sind, desto mehr verdient Meta oder Snap oder die Betreiber der großen sozialen Netzwerke verdienen ja mehr Geld, je länger die Kinder dran sind. Und nachts sehr, sehr erfolgreich schaffen es die Algorithmen immer wieder, die Kinder aufzuwecken regelrecht, indem ich mal zwischendurch was Krasses einstreue. Ja, und dann sehen Kinder plötzlich Dinge, die Erwachsenen auf denselben Apps nie zu sehen kriegen. Weil der Algorithmus versucht nicht, Erwachsene nachzuhalten, nachts um drei. Das ist quasi was nur Kinder so erleben. Deshalb sehen Kinder in den exakt gleichen Apps, die ihre Eltern nutzen, völlig andere Dinge.
Können Sie mal ganz kurz erklären, wie funktioniert denn dieser Aufmerksamkeitszug genau? Also warum sitzt ein Jugendlicher 3,5 ja. Stunden am Stück vor ja. zum Beispiel TikTok? Wie kann das sein?
Der TikTok merkt sich ganz einfach jedes Video, das jemals jeder TikTok-User auf der Welt angeschaut hat. Und vor allem auch, die Kinder wischen sehr viel mehr weg als wir. Während Erwachsene immer noch gucken, was ist denn das da jetzt für ein Video? Bis Erwachsene verstehen, was sie sehen, ist das Video schon wieder halb vorbei. Bei Kindern, die sind gewohnt, aus dem medialen Feuerwehrschlauch zu trinken und wischen viel mehr und viel schneller weg. Aber auch jede Entscheidung gegen ein Video merkt sich der Algorithmus und der kann schon nach wenigen Stunden, und das ist etwas, was die meisten Erwachsenen nie haben, diese Erfahrung, wenn ich in einem Elternabend frage, wer von euch hat schon mal 3 Stunden am Stück TikTok geschaut, dann meldet sich so gut wie kein Erwachsener. Oder vielleicht lachend 1 oder 2. Und dann sage ich, aha, hier im Saal kennen aber nur 1 oder 2 Erwachsene TikTok wirklich. Und bei den Kindern geht es sehr viel schneller, weil in kürzester Zeit verwandelt sich dann YouTube Shorts oder TikTok oder Instagram Reels oder Snapchat Spotlights, die haben alle das Prinzip kopiert, in ein persönliches Feuerwerk der Sensation. Und da kann man nicht mehr wegschauen, weil es auf den eigenen persönlichen Geschmack zugeschnitten.
Wenn man sich mal die Filme anschaut, gerade die sich auch an Kinder und Jugendliche richten, das ist ja eine Schnittfolge, die extrem schnell ist.
Es wird noch schneller.
Die Eindrücke sind extrem. Das ist teilweise so, dass ältere Personen, sage ich jetzt mal, dem gar nicht mehr so richtig folgen können.
Ja, oder schauen Sie mal mit heutigen Jugendlichen einen Film an aus den 80er Jahren. Die glauben gar nicht, wie extrem langsam das alles ist, weil sie gewohnt sind, dass quasi viel schneller diese auch Dopaminschübe stattfinden. Dopamin, Vorfreude, permanent in Aktion gehalten zu sein, was natürlich dazu führt, dass die Kinder allerdings auch massiven Schlafmangel dann am nächsten Tag in den Schulen haben. Und das merken die Lehrkräfte sehr, sehr deutlich.
Später wird wahrscheinlich mal in den Geschichtsbüchern stehen, Herr Wolf, dass die Einführung des Smartphones so eine richtige Zäsur in der Geschichte der Menschheit war. Würden Sie da zustimmen?
Ja, absolut. Also und die meisten Eltern sind sich gar nicht darüber im Klaren, wenn sie ihrem Kind ein Smartphone geben, ist es ein lebensverändernder Moment. Und im Prinzip, der verändert alles. Und deshalb sollten wir uns als Erwachsene sehr, sehr gut darauf vorbereiten und vor allem auch uns darüber klar werden, dass vor allem jüngere Kinder müssen wir am Anfang ganz, ganz intensiv begleiten.
Wir haben es vorhin schon mal kurz, bevor wir gleich zu den Auswirkungen kommen, angesprochen. Was erleben die Kinder dort in der digitalen Welt? Das ist relativ unkontrolliert. Martin hat zum Beispiel geschrieben, SWR1-Hörer, was ist mit dem ganzen Porno-Zeug? Das muss man auch nochmal ansprechen. Dass auch das flimmert da über die Bildschirme. Also Dinge,
auch
die man
das,
sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, klar. Das größte Thema, über das keiner redet. Wir wissen, ein Großteil des Internetverkehrs ist Pornografie. Es gibt 200 Millionen Hardcore-Pornografie-Webseiten. Und jeder aus unserer Generation, der sagt, ja, wir hatten ja auch unseren Playboy, hat offensichtlich keine Ahnung, was heute den Kindern zur Verfügung steht. Jetzt ist es so, dass natürlich nicht alle Kinder dauernd sowas schauen. Gerade die Kleineren wollen das gar nicht. Aber es kann gut passieren, dass sie es plötzlich mal scheibchenweise einfach so auf dem Bildschirm gespielt bekommen. Durch irgendeinen Empfehlungsalgorithmus, der denkt, naja, probieren wir das auch mal aus. Weil das Ziel ist ja unbedingt, die Zuhörer oder in dem Fall Teilnehmer sozusagen am Bildschirm zu fesseln. Das ist das Ziel des Algorithmus. Und dann kommen auch mal krasse Sachen dazu, unter anderem die sehr nackigen. Mhm. Das passiert, ohne dass die Kinder es am Anfang suchen.
Das kommt von selber. Wahrscheinlich für Gewaltdarstellungen, von
auch
extremer Gewalt.
Auch für die Sachen mit dem vielen Blut.
Aber die meiste Zeit verbringen ja vor allem Schulkinder in Chats eigentlich, mit denen sie, wo sie mit ihren Mitschülerinnen, Mitschülern Kontakt haben. Und wenn man da jetzt mal ein Problem vielleicht ansprechen will, wäre es ja vielleicht Mobbing. Also das gab es ja früher auch schon an den Schulen. Ja. Hat sich das jetzt ins Digitale verlagert, das Mobbing?
Es wird durchs Digitale ergänzt, sagen wir so. Also Mobbing kennen die meisten Eltern ja auch aus ihrer Kindheit. Und Mobbing kann extrem hart und schlimm sein für die Betroffenen. Und jetzt ist es so, durch die digitale Sphäre, die wir jetzt auch quasi noch zur Verfügung haben, alle verschlimmert sich dieses Problem, weil das Mobbing nicht mehr nur in Anführungszeichen in der Schule stattfindet, sondern tatsächlich die ganze Nacht auch noch. Ja, das so kann es laufen. Und viele Klassenchats laufen die Nacht durch. Auch das für viele Eltern tatsächlich was sie noch nie gehört haben. Aber es gibt Klassenchats mit mehreren tausend Nachrichten pro Nacht. Und weil die Kinder es eben natürlich im Bett haben heimlich. Mhm. Und dann geht es oft härter zu als tagsüber. Und da habe ich einen Tipp für alle Eltern. Wenn ihr mitkriegt, dass euer Kind eines Tages zu euch kommt und sagt euch, ja, Papa, Mama, da stimmt was nicht. Oder schau mal, die sind gemein zu mir. Und sie sehen zum ersten Mal den Klassenchat. Und sie schauen da rein, sie stellen fest, oh Gott, tatsächlich wird ihr eigenes Kind von den anderen angegriffen, gedemütigt, bloßgestellt, fertig gemacht. Da haben sie ganz viele Gefühle. Unter anderem Angst um ihr Kind, Panik vielleicht, weil sie gar nicht wissen, was sie tun sollen.
Wut.
Und Wut auf die anderen Kinder oder deren Eltern, die das irgendwie anscheinend laufen lassen. Und mein Tipp ist bitte folgendes. Nehmt euer Kind in den Arm oder auf den Schoß und sagt zu ihm, hör zu, du bist das beste Kind der Welt, ich liebe dich und du und ich, wir halten jetzt zusammen, bis wir zwei dieses Problem aus der Welt geschafft haben. Okay? Sie finden ihre eigenen Worte, liebe Eltern, aber das ist das Wichtigste, was sie tun können, weil ihr Kind braucht jetzt nicht ihre Angst und Wut ihr Kind braucht ihr volle Unterstützung. Ihr Kind hat selbst Angst und Wut genug gehabt in den letzten Wochen.
Und dann auch mal raus aus so einem Klassenchat, wenn es vielleicht gut tut?
Das wollen die meisten Betroffenen gar nicht, weil sonst kommen die in der Früh ins Klassenzimmer und alle lachen und sie wissen nicht warum. Deshalb wollen in der Regel die Betroffenen durchaus nicht auf ihre Geräte verzichten, aber sie wollen Unterstützung haben. Und an alle Kinder da draußen, ihr habt ja vielleicht gerade Ferien, wenn ihr betroffen seid, bitte wendet euch an jemand, der euch hilft. Alleine geht es nicht weg. Wenn ihr euch nicht zu euren Eltern traut, die sind eigentlich die Besten, aber wenn ihr euch nicht traut, weil ihr Angst habt, die nehmen euch das Handy weg oder so, geht, wenn ihr größere Geschwister habt, geht dahin. Wenn nicht, geht zu einem Lehrer oder einer Lehrerin, die ihr gerne mögt. Ja. Wenn nicht, geht zur Polizei, geht irgendwo hin und holt euch bitte Hilfe.
Kurze Frage noch von einem SWR1-Hörer, der anonym bleiben möchte, der oder die. Ja. Wäre es nicht auch wichtig, den Kindern Alternativen zu WhatsApp, zum Beispiel Signal, ans Herz zu legen?
Signal ist sicher, ja, na sagen wir so, Signal ist schon mal der bessere Messenger. Ganz klar, der ist nicht profitorientiert, der kommt von einer Stiftung, anders als der Meta-Konzern, der wertet die Daten aus, die wir produzieren, wenn wir WhatsApp nutzen. Aber man kann auch per Signal sich sozusagen schlimme Sachen rumschicken. Dagegen hilft kein Filter der Welt. Und leider, oder sagen wir es mal so, ich war noch nie an einer Schule, wo es einen Signal-Klassenchat gab.
Ja, ja. Das ist das Problem, wenn die ganzen Freunde bei WhatsApp sind. Muss ich die alle mitnehmen.
Richtig, da hat WhatsApp, wenn man so will, ein ziemliches Monopol. Aber man kann zum Beispiel, und das mache ich auch so, unser Familienchat zum Beispiel, der läuft über Signal. Man kann ja auch beide Apps haben, so ist es ja nicht.
Wenn Jugendliche am Handy hängen, dann schrauben sie ihre Hirnleistung herunter. Diese These hört man immer wieder im Zusammenhang mit Handykonsum bei Kindern und Jugendlichen. SWR1-Leute mit Digitaltrainer Daniel Wolf. Ist da was dran an der These?
Ich glaube nicht. Persönlich. Ich glaube, man braucht sein Gehirn, um den ganzen Schwall zu verarbeiten, der da auf einen zukommt. Ich glaube eher, dass so eine Art Erschöpfung eintritt irgendwann, wo wir einfach nicht mehr dann können. Und wenn ich zum Beispiel Kinder frage, egal welche Altersstufe, wer hat schon mal länger YouTube geschaut, als er eigentlich will, melden sich so gut wie alle. Wer hat schon mal länger TikTok geschaut, als er eigentlich will, melden sich nochmal alle, die TikTok haben. Das geht ja uns Erwachsenen auch schon so.
Ja. Und Sie haben es ja vorhin beschrieben, 47 Stunden pro Woche, das ist ja erstmal ein Fakt, das ist eine ganze Menge und bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass Kinder und Jugendliche in der Zeit schon mal nichts anderes machen können.
Natürlich.
Nicht rausgehen, nicht bewegen, nicht keinen Sport machen.
Ja, allerdings, gut, manchmal sind auch zwei Schirme gleichzeitig an. Ja, also zum Beispiel, man hat der Streaming-Fernseher läuft und daneben hat man noch sein Smartphone oder sein Tablet laufen. Natürlich, in diesen Zeiten verpassen die Kinder viele Entwicklungschancen. Wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe, wird es sehr schnell, sehr viel weniger face-to-face mit Freunden spielen. Auch das ist bewiesen. Das sinkt dann von 2,5 Stunden pro Tag auf eine halbe Stunde. In dieser Zeit, die jetzt frei geworden ist, spielen die Kinder zwar mit den anderen gerne zum Beispiel Brawl Stars und haben das Gefühl, sie spielen zusammen, sind aber nicht mehr im Prinzip eigentlich wirklich komplett beieinander physikalisch, sondern durch das Internet getrennt.
Ja. Aus Ihrer Erfahrung als Digitaltrainer, aus den Gesprächen, vielen Gesprächen mit den Eltern, ich glaube, Sie waren in den letzten 8 Jahren an 400 Schulen insgesamt oder noch mehr. Inwiefern ist das wesensverändernd? Also wie verändern sich Kinder und Jugendliche durch den exzessiven Konsum, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch massiven Konsum?
Ja, das sieht man leider ganz, ganz schlimm in manchen Grundschulen und auch in Sonderförderzentren, wo die Kinder landen, die schon ab, seit sie 2 Jahre alt sind, täglich unglaubliche Zeiten, 8-10 Stunden oder 8-10, wollte ich sagen, pro Tag an ihrem Tablet verbringen. Diese Kinder sind erschöpft, sie sind mehr oder weniger apathisch. Sie sind oft manchmal auch aggressiv, weil sie einfach zu wenig geschlafen haben. Vor allem aber fällt mir auf, dass sie eben irgendwie resignieren. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie unglaublich krasse Inhalte schon gesehen haben. Bei Instagram gab es einen Vorfall Ende Februar, wo plötzlich die grausamsten Inhalte mehrere Stunden lang allen Instagram-Nutzern empfohlen worden sind. Und teilweise haben Kinder in der Grundschule schon Instagram. Und wenn die plötzlich sehen, wie Menschen ganz übel zugerichtet werden, und zwar reale Videos. Das kam 2 Stunden lang, man glaubt's kaum. Und allein das ist für mich ein Grund, dass ich zu meinem 14-Jährigen auch heute noch sage, nee, Instagram, sorry, da musst du noch warten.
Weil es ja auch so oft im Verborgenen bleibt.
Also ja, es bleibt ja nicht so, dass im Verborgenen.
Die Kinder mit den Eltern darüber
richtig,
reden.
Ganz genau. Und das ist was sogar viele meiner lieben Medienpädagogen, Kollegen und Kolleginnen unterschätzen. Die Kinder, die nachts was Krasses sehen, vor allem nachts, die sagen ihren Eltern erstmal nichts, weil sie genau wissen, um Gottes Willen, ich habe was gesehen, das war ab 18, ich bin aber erst 10 und wenn ich das meinen Eltern zeige, dann ist mein Smartphone sicher weg. Und die Urangst aller Kinder und Jugendlichen mit Smartphones ist, dass die Eltern sie ihnen wegnehmen. Und ehrlich gesagt, auch meine große Tochter, ja, die hat jetzt inzwischen Psychologie fertig studiert, kam eines Tages, hat gesagt, Papa, hättest du gewusst, was wir auf dem Smartphone haben, du hättest uns sofort das Smartphone weggenommen.
Aber was löst denn das bei Ihnen aus als Vater, so eine Aussage?
Ja, ich
meine, so ein eigenes Versagensgefühl dann auch,
was da einsetzt? Ja, ganz offen, ich habe viel falsch gemacht bei meinen großen Kindern und ich rede da ganz offen drüber. Ich dachte, mein Kind kommt ja nie zu mir, ich vertraue meinem Kind, mein Kind vertraut mir und wenn mein Kind nicht zu mir kommt, dann ist alles in Ordnung. Das ist leider ziemlicher Quatsch, liebe Eltern. Ihre Kinder, sagen wir so, sie müssen unbedingt ihrem Kind folgenden Satz sagen. Er heißt, hör zu, du hast dein Smartphone von mir bekommen und du musst wissen, du kannst immer mit allem auf der Welt zu mir kommen. Ich werde dir das Smartphone nicht wegnehmen. Weil wenn Kinder diesen Satz nicht hören, dann entscheiden sie sich zu 90% oder sogar noch mehr. Nein, zu meinen Eltern gehe ich lieber nicht, weil dann wäre mein Handy weg und ich bin ja nicht bescheuert und bestrafe mich selber. Mhm. Die meisten Kinder vertrauen ihren Eltern leider gar nicht.
Und jetzt sind wir natürlich in so einem negativ, Algorithmus reingekommen. Ja. Haben Handys und die dazugehörigen Inhalte denn auch positive Auswirkungen?
Ja, zum Beispiel natürlich.
Aufs Gehirn von Kindern und Jugendlichen.
Ja gut, aufs Gehirn direkt, das ist jetzt so eine Sache. Natürlich, ich habe das größte Informations- und Recherchetool der Welt in der Hand. Ich kann mit meinen besten Freunden super kommunizieren, gratis, in einer Art, die früher nicht ging. Und vor allem für Kinder sehr, sehr wichtig, ich kann Spaß haben. Ja, und wir wollen alle Spaß. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Auch Anerkennung kommt heute in der Welt unserer Kinder durch das Internet zu ihnen. Und das ist nicht was Narzisstisches, sondern was ganz Normales. Und vor allem, wenn ich in die Pubertät komme, ist Anerkennung nun mal das Wichtigste auf der Welt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich hat es sehr, sehr viele positive Auswirkungen. Sonst wären die Kinder ja nicht 45 Stunden die Woche da dran. Ist schon klar.
Jetzt müssen wir trotzdem wieder zurück in den Ernst des Themas, ja. Weil es gibt ein Zitat, das steht auch in Ihrem Buch, allein mit dem Handy, sehr interessantes, zusammengeschriebenes Buch für Ihre Erfahrung als Digitaltrainer. Und da steht drin, wir sind immer noch blind für die Abhängigkeitsgefahren, die vom Internet ausgehen. Das sagt ein Psychiater, Bert de Wild. Warum steht denn die Elterngeneration diesem zunehmend kritischen Medienkonsum ihrer Kinder immer noch so machtlos gegenüber?
Ich glaube, weil wir es als Kinder nicht selbst erlebt haben. Ganz einfach. Wir denken, dass Kinder dieselben Apps, die wir benutzen, so ähnlich nutzen wie wir. Aber das stimmt nicht. Die Kinder nutzen WhatsApp nicht, um Informationen auszutauschen, sondern um Spaß zu haben. Und bei YouTube ist es genauso. Die meisten Erwachsenen sind auch auf YouTube, schauen da kurz hin, suchen eine Info, sind wieder weg. Die Kinder finden unendlich viel Spaß dort. Das heißt, auch wie gesagt, dieselben Apps, die wir benutzen, benutzen die Kinder komplett anders. Und ich glaube, da fehlt uns einfach die emotionale Bindung, weil als rein rational können wir uns das alles schon irgendwie erdenken. Aber wie sich das anfühlt, das haben wir nun mal nicht erlebt. Aber ich finde, nachdem jetzt ja schon mit der Gen Alpha sozusagen die heute unter 15-Jährigen die zweite Generation so früh Smartphones bekommt und so viel benutzt, müssen wir uns, glaube ich, als Eltern der Welt schon langsam mal intensiver damit beschäftigen.
Ich fange mal an einfach mit einer Frage von SWR1-Hörer Daniel Naumann, weil sich ja viele die Frage stellen, was kann ich tun, um das zu regulieren, was hilft. Man kann ja mal bei sich selber zum Beispiel anfangen. Daniel Naumann, dessen Alter mir jetzt nicht bekannt ist, fragt, was kann man machen, wenn man mehr Zeit am Smartphone verbringt, als man eigentlich möchte?
Das ist eine Frage, die stellen sich so gut wie alle Jugendlichen. Nicht nur Erwachsene. Natürlich. Also, man kann zum Beispiel, ein ganz einfacher Trick, die meisten Handys kann man auch schwarz-weiß schalten. Ja, kann man einfach mal googeln, indem man das Modell eingibt und dann Schwarz-Weiß-Modus. Und dann komme ich sehr schnell drauf, weil dann wird das Ganze schon wesentlich weniger aktiv oder weniger sozusagen ständig immer neu attraktiv. Man kann auch vor allem unbedingt, man sollte sich angewöhnen, ohne Smartphone zu schlafen. Das ist ganz elementar wichtig, weil das sehen die Kinder. Und die Kinder beobachten, und wenn ich die Kinder frage, wer von euch hat in den letzten 7 Tagen und Nächten gesehen, wie eure Eltern mit Smartphone ins Bett gegangen sind oder in der Früh mit Smartphone aus dem Schlafzimmer gekommen sind, melden sich immer 80-90%. Das ist nicht okay. Wir schlafen auch als Eltern ohne Smartphone besser. Deshalb mein Tipp generell, Familienladegerät. Ja, kann man mal nachschauen. Gibt's bei großen Versandhändlern, die mit A anfangen, ab 20 Euro, 30 Euro, gibt's in allen Farben mit 6, 8, 10, 12 Slots, mit allen Kabeln, die man braucht. Und da passt der ganze mobile Gerätezoo der Familie rein. Und es funktioniert deshalb, weil, wenn die Kinder nachts aufs Klo gehen, gucken die da mal rein, so nebenher. Und wenn da die Geräte der Eltern drin sind, merken die Kinder, oh, meine Eltern halten sich auch an Regeln. Das lohnt sich eventuell. Dann habe ich auch nicht das Recht, es mir nachts heimlich zu schnappen. Und ich glaube, wenn man sich nur eine Sache merkt, das ist ganz, ganz wichtig. Die wichtigste medienerzieherische Entscheidung ist, bitte kein Smartphone im Bett. Und ich habe von ganz vielen Familien gehört, das mit dem Familienladegerät, das klappt wunderbar.
Ja. Andreas Beck schreibt uns, es gibt Filter bei allen Handyherstellern. Also wenn wir jetzt mal auf die Bildschirmzeit gucken, wir können ja gleich mal vielleicht eine Richtschnur geben, welche Zeit sollte man sich da orientieren. Mhm. Es gibt Filter bei allen Handyherstellern, schreibt er, um die Bildschirmzeit Apps und Inhalte zu filtern. Also man kann sich das zum Beispiel auf dem eigenen Handy spiegeln lassen.
Richtig. Und man kann sozusagen das Elternhandy mit dem Handy der Kinder verknüpfen. Das sollte man, falls man sich entscheidet, wirklich einem Kind schon ein Smartphone zu geben, unbedingt machen. Man könnte sich natürlich überlegen, warum ist dann diese Entscheidung eigentlich so da, wenn das Ding so unreguliert gefährlich ist, dass man es quasi anders nicht kann. Kann man sich immer überlegen. Aber wenn ich einem jüngeren Kind ein Smartphone gebe, sollte ich das tun, meiner Meinung nach. Später allerdings, 13, 14, 15-Jährige, die hacken die Dinge en bloc. Das heißt, also wenn ich die Kinder frage, wer von euch hat schon mal Apple Bildschirmzeit oder Google Family Link gehackt in den 7., 8. Klassen, großes Gelächter und nahezu alle melden sich. Das heißt, wenn die Kinder so 14, 15 werden, muss ich langsam aufhören damit, obwohl immer noch natürlich suchtartiger eventuell Gebrauch stattfinden kann. Aber bei den Jüngeren, da hilft es vor allem, die fernzuhalten von den Inhalten und von den Apps, die für Kinder schädlich sind. Und es gibt tatsächlich Dutzende Apps, die sind für Kinder überhaupt nicht geeignet. Zum Beispiel Video-Apps, wo man mit fremden Menschen videofonieren kann. Sehr beliebt bei den Kindern, weil aufregend, man weiß nicht, wie man jetzt gleich ins Wohnzimmer guckt, aber nur so lange spannend, bis irgendeiner die Hose runterlässt und das dauert leider oft nicht sehr lange. Und das ist auch so ein Bereich, bitte liebe Eltern, im Internet sind eure Kinder mit Millionen Leuten zusammen und nicht alle sind nett. Und das gilt auch für Spiele, ausdrücklich. Also in Spielen sind auch Menschen, die vielleicht mal ein bisschen seltsam sein können.
SWR1, Leute, mit Digitaltrainer Daniel Wolf. Und jetzt, wir haben es ja schon angekündigt, kommen wir vielleicht zur Gretchenfrage. Mhm. Wir schauen mal auf die Bildschirmzeiten. Gibt es da eine Richtschnur zur Orientierung? Also wie viel Zeit, in welchem Alter ist okay?
Ja, also eine Richtschnur, eine Leitplanke kann man schon geben für den reinen Konsum. Zum Beispiel, wenn einer in der ersten oder zweiten Klasse ist, so mit 6, 7, würde ich sagen, eine halbe Stunde am Tag reicht, am Wochenende immer ein bisschen mehr, also vielleicht eine Dreiviertel. Das sollte aber dann wirklich reichen. Und dritte, vierte Klasse würde ich dann sagen, auch maximal Dreiviertelstunde unter der Woche, eine Stunde am Wochenende. Fünfte, sechste kann man dann sozusagen ein bisschen hochgehen auf eine Stunde unter der Woche, anderthalb am Wochenende. Siebte, achte dann wiederum anderthalb am Tag und zwei am Wochenende. Neunte, zehnte kann man dann, wie gesagt, das sind ganz grobe Leitplanken, kann man dann, was weiß ich, zwei am Tag machen, drei am Wochenende. Und dann müssen sie ohnehin langsam, weil 16 ist das neue 18, ob es uns gefällt oder nicht. Am 16-Jährigen kann ich nicht mehr viel da groß reinquatschen. Der geht einfach zum Freund oder hackt sie weg. Das würde ich so ungefähr nehmen. Aber das ist für den Konsum. Wenn mein Kind was Produktives oder Kreatives macht und ich weiß es, zum Beispiel sich mit KI beschäftigt und ich sitze daneben, da kann man dann den Ticker laufen lassen.
Ja. Ja. Und darüber, wie praktikabel das im Alltag ist, kann man sich natürlich trefflichst streiten. Ja. Aber ich glaube, eins kann man schon mal zusammenfassen. Es wird eine der Haupterziehungsaufgaben jetzt und in Zukunft von allen Eltern sein, diesen Umgang irgendwie zu managen.
Absolut. Und wen das Thema interessiert, ich mache heute Abend um 20 Uhr einen Elternabend für alle Eltern in Deutschland. Wenn man sich da einloggen will, geht man auf smarterstartup14.de. Da findet man die Login-Daten für heute Abend. Dann erkläre ich das nochmal alles ganz, ganz genau.
Sprechen wir mal über Verbote. Herr Wolf, jetzt zum Beispiel haben wir hier von einem Hörer, der auch anonym bleiben möchte, die einfache Botschaft, TikTok gehört verboten. Fangen wir mal damit an. Also Apps, die wir als gefährlich irgendwann feststellen oder in Teilen gefährlich, sollte man da den Zugang einschränken?
Ich glaube ja. Persönlich denke ich, dass, weil TikTok eine App ist, die offiziell ab 13 ist, aber auch Inhalte und Bereiche, die ab 16 und ab 18 sind. Und das wiederum wissen die Eltern nicht. Das heißt, die Kinder erleben dort auch Dinge für 16- und 18-Jährige. Und solange mir ein Plattformbetreiber nicht garantieren kann, dass das, was da passiert, nicht eben nur für Kinder ist, das ist bei TikTok nicht so, finde ich, brauchen wir kein Verbot, aber ein unbedingtes Mindestalter. Mhm. Und wenn man jetzt sagen will, Mindestalter ist aber ein Verbot für Kinder, dann würde ich sagen, können Verbote sinnvoll sein, allerdings nur ergänzend mit mehr Medienerziehung für Kinder, Eltern und Lehrkräfte.
Also Mindestalter für Kinder werden sie nicht ganz abgeneigt, wenn man jetzt Australien als
zugeneigt.
Beispiel nimmt.
Ja, ja.
Zugeneigt. Social Media ab 16 zum Beispiel.
Richtig, da gibt es mehrere Petitionen gerade, eine auch erfolgreich. Das heißt, im Bundestag wird darüber geschrieben oder auch diskutiert werden. Es gibt, ich befürworte das. Allerdings sehen wir auch in Australien, wie schwierig das ist, weil dort nimmt man zum Beispiel YouTube aus und sagt, naja, das ist kein Social Medium und auch WhatsApp. Und alleine WhatsApp und YouTube haben für Kinder auch wiederum sehr viel Gefahrenpotenzial. Aber wir brauchen diese Diskussion in der Gesellschaft unbedingt.
Hier in Baden-Württemberg gibt es Elterninitiativen, zum Beispiel in Hohentengen im Kreis Sigmaringen, Initiative an einer Grundschule. Ja. Da haben die Eltern eine Vereinbarung unterschrieben, mit der sie sich verpflichten, ihrem Kind in der Grundschulzeit kein eigenes Handy zu kaufen.
Das finde ich, ja, absolut. Wir machen das mit allen unseren Partnerschulen. Denen empfehlen wir genau das anzubieten, als freiwillige sozusagen Selbstverpflichtung der Eltern, wo nicht, also es ist kein Zwang. Das Schöne ist, die Kinder wissen dann, ich bin nicht der Einzige. Alle haben so ungefähr denselben Stand wie wir und deshalb sind sie völlig zwanglos und selbst glücklich und zufrieden damit. Und ich glaube, in den Grundschulen braucht man kein Smartphone. Es reicht auch ein sogenanntes Feature-Phone auf Deutsch. Es gibt ganz einfache Nokia-Modelle ohne Kamera für 20 Euro. Die reichen in der Grundschule locker, locker, locker.
Ja, Daniel Wolf, ehemaliger Gymnasiallehrer, ehemaliger IT-Journalist und jetzt Digitaltrainer. Sie waren in den letzten 8 Jahren an über 400 Schulen und ich glaube, Richtig. Sie werden weiterhin gefragt sein. Und Sie haben es auch alles aufgeschrieben in einem sehr lesenswerten Buch, wie ich finde. Das heißt, allein mit dem Handy. Und ich schließe mal mit einem Zitat von einer SWR1-Hörerin von Elwin Lauber aus Niefern-Öschelbronn, die sagt, Eltern, beschäftigt euch mit euren Kindern, legt Smartphone weg, wenn ihr mit den Kindern zusammen seid. Vor allem spielt nicht mit dem Handy, wenn euer Kind im Kinderwagen sitzt.
Perfekt, hätte ich nicht besser sagen können. Wunderbar.
Und ich bedanke mich für Ihren Besuch, Daniel Wolf in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.